Hallo, ich bin Gabriel Clemens. Ihr hört den Checkout Darts Podcast.
Checkout der Darts Podcast mit einer neuen Folge Nummer 17 am Tag nach einem großen Erfolg für Gabriel Clemens, der zum bereits dritten Mal in seiner noch ja sehr jungen PDC-Karriere ein Finale erreicht auf der Pro Tour. Mein Name ist Kevin Schulte hier bei Checkout. Du kannst diesen Podcast wie immer hören auf iTunes, auf Podigy, auf meinsportpodcast.de und auf Spotify. Und in dieser Folge hörst du neben mir auch erstmals Lutz Wöckner von der Welt. Hallo Lutz.
Hi, grüß dich.
Lutz, was machst du? Wer bist du? Was hast du mit Darts zu tun, falls man dich noch nicht kennen sollte?
Ja, du hast ja gerade schon gesagt, ich arbeite bei Welt und Welt am Sonntag, da in der Sportredaktion. Ja, zum Darts bin ich gekommen, wie wahrscheinlich die meisten, über Sport 1, aus mehr oder weniger Langeweile über die Weihnachtsfeiertage. Ist man da irgendwann mal bei Darts hängen geblieben und hat dann Phil Taylor gesehen und Van Barneveld gesehen und Simon Whitlock. Das waren so die prägendsten Figuren, was ich noch so in Erinnerung habe, weil sie natürlich sportlich stark waren und zumindest im Fall von Whitlock auch noch sehr markant aussahen. Und dann entwickelt man dann irgendwie eine Beziehung, ist fasziniert von dem Spiel und fängt dann aufgrund seines Jobs dann, allerdings auch bestimmt mit 2-3 Jahren Verzögerung an darüber zu schreiben. Anfangs belächelt, ja, da musste man noch darum kämpfen, auch innerhalb der Redaktion, ist das jetzt Sport, muss das wirklich sein? Aber die Zahlen zeigen es und gerade in den letzten, 2-3 Jahren zieht das doch ziemlich an, auch bei uns. Und ich glaube, wir haben uns da auch jetzt schon eine kleine Community erarbeitet. Ja, und jetzt ist gar keine Frage mehr, ob wir über Darts berichten, sondern eigentlich nur noch in welchem Umfang außerhalb der WM. Also WM ist Pflichtprogramm bei uns und ich war auch die letzten Jahre regelmäßig immer bei der Weltmeisterschaft im Alexandra Palace dann dabei.
Ja, die Frage nach der Resonanz, die hätte ich eh noch stellen wollen, deswegen umso besser, dass du schon darüber sprichst. Kannst du da irgendwie das an 2-3 Peaks im Laufe der Zeit festmachen, woran es liegt, dass das jetzt immer beliebter geworden ist, auch bei der Leserschaft?
Ja, ich denke, dass es einfach wunderbar funktioniert und diese besondere Atmosphäre im Alexandra Palace auch Leute da reingezogen hat, die vielleicht mit dem Sport als solchen gar keine Berührungspunkte hatten bis dahin. Einfach diese Atmosphäre, die da herrscht. Und ich glaube, ein ganz großes Geheimnis ist einfach der Splitscreen, ja, die Kamera. Also bei welchem Sport kann ich in den entscheidenden Momenten dem Sportler, dem Athleten, sage ich jetzt ganz bewusst, dem Athleten direkt in die Augen gucken. Das macht die Faszination aus. Und wenn man dann seine 4-5 Spieler vielleicht auch gefunden hat, die man noch ein bisschen mehr mag als die anderen, dann Sympathien entwickelt und damit auch Emotionen entstehen, dann geht das natürlich sehr schnell. Und dann hat man Multiplikatoren, das wird im Freundeskreis erzählt, vielleicht versucht man sich selber am Board und geht mit Kumpels einfach mal in die Kneipe oder kauft sich Equipment, ist ja alles auch nicht so teuer, sehr schnell, sehr einfach gemacht. Dann kann man die Leistung noch besser nachvollziehen und so hat sich das einfach weiterentwickelt. Denn einem deutschen Spieler kann es ja eigentlich nicht liegen, so wie es in anderen vielen Sportarten in Deutschland gewesen ist, dass der Sport nur mit deutschen Akteuren funktioniert. Und das finde ich auch nochmal so ein besonderes Kriterium. Das finde ich auch sehr schön, dass eben der Sport oder das Event funktioniert, ohne dass wir jetzt einen deutschen Botschafter da oben am Oki stehen haben.
Jetzt kommt ja nach Fußball lange Zeit nichts, auch in Redaktionen oder auch dann im ganzen Land letztendlich. Womit steht Darts aktuell auf einer Stufe? Kann man das irgendwie vergleichen mit einer anderen Sportart oder die Entwicklung von Darts mit der einer anderen Sportart in der Berichterstattung vergleichen?
Also das Potenzial zur Nummer 2, sage ich immer, ist auf jeden Fall da. Darts hat noch so ein bisschen das Problem, zumindest in der Breite in Deutschland, dass es für viele nur die Weltmeisterschaft gibt. Das ging mir selber auch so in den ersten Jahren. Ich habe dann irgendwann auch mal UK Open oder dann die Premier League auch geschaut und bin darüber dann eigentlich auch dahin gekommen, mehr oder weniger alles zu verfolgen. Jetzt nicht alles im Bild. Also ich sitze nicht jedes Wochenende stundenlang vor dem PDC-Livestream und ziehe mir wirklich alles rein, aber ich lese zumindest alles, weil es mich dann auch tatsächlich interessiert. Insofern glaube ich, bedarf es noch 2, 3 großer weiterer Turniere. Also diese Turniere herauszuarbeiten aus diesem Wust an Majors und dann noch auf der Pro Tour, ist ja auch eine Menge. Ähnlich wie im Tennis, sage ich immer. Ne? Also da haben wir 4 Grand Slam Turniere, das weiß jeder Sportinteressierte. Da haben wir die Australian Open, die French Open, die US Open. Und das ist im Darts noch nicht so geglückt, das rauszuarbeiten. Ich habe auch vor einigen Monaten mit Barry Hearn drüber gesprochen und er sagt, das ist jetzt genau die zweite Stufe, der zweite Step. Der Plan der PDC, nachdem man erstmal auf Reichweite gesetzt hat, ohne Ende, und auch eben eine Vielzahl von Turnieren zu kreieren, um den Spielern selber eine Existenz geben zu können. Denn machen wir uns nichts vor, alles, was so jenseits der Top 20 spielt, kriegt von dem ganz großen Kuchen nur ein paar Krümel ab. Und ja, dann bedarf es dann eben vieler Turniere, damit die auch auf ihr Geld, auf ihr Einkommen dann kommen am Jahresende. Also das ist der Plan jetzt da, 2, 3 weitere Turniere rauszuziehen. Und wenn das gelingt und die Leute das dann auch verstehen und das auch konsumieren, dann ist sicherlich die Möglichkeit da, dass Darts in Deutschland hinter König Fußball dann auf Platz 2 rangiert. Während der WM ist es jetzt schon bei uns zumindest ganz klar erkennbar. Wir haben ja die Zahlen, wir haben uns da sehr früh der Digitalisierung verschrieben und verwenden auch sehr viel Kraft und Einsatz drauf. Da sehen wir das eindeutig, da ist Darts die Nummer 1. Also wenn die WM losgeht, ist jeden Tag, ich sag mal, unter den 5, 6, 7 Top-Artikeln Minimum 50% Darts. Und ja, das freut uns sehr. Wir haben jetzt die letzten, ich glaube, 3 Jahre sind es konstant über 1 Million User gehabt, die Darts-Berichterstattung über die WM konsumieren. Und das ist für ein, ja, vor gar nicht allzu langer Zeit als Kneipensport verlachtes Spiel, ist das doch schon eine ganze Menge.
Ja, du hast diese existenzsichernden Turniere angesprochen. Darunter fällt sicherlich auch so ein Proto-Wochenende, das jetzt am vergangenen Wochenende stattfand, wieder mit 2 Proto-Turnieren, 9 und 10 der Players Championship, von insgesamt 30 in diesem Jahr, auch eine Rekordzahl. Und Gabriel Clemens hat schon zum zweiten Mal in dieser Saison ein Finale erreicht. Gestern gegen Johnny Clayton dann mit 4-8 verloren.
Clemens has posed the question, but Clayton has had the answers for everything today so far.
PDC title number 3 for the Ferrets. Johnny Clayton takes the title here at Players Championship 10.
Gabriel Clemens, für dich im Moment auch der spielstärkste, konstanteste Deutsche, obwohl er laut Rangliste ja nur die Nummer 3 ist?
Ja, absolut. Ich habe das an anderer Stelle auch schon vor ein paar Wochen mal so formuliert. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also ich glaube sogar vom Potenzial. Ich würde Gabriel Clemens da hinsetzen. Man sollte sich da auch von der Rangliste nicht beeindrucken lassen. Er hat ja erst ein Jahr auf der Tour gespielt. Also das heißt alles, zumindest was die Order of Merit angeht, alles, was in diesem Jahr gewonnen wird, geht 1-1 auf sein Konto.
Ja, abseits von Gabriel Clemens müssen wir natürlich auch dann über die aktuelle laut Order of Merit Nummer 1 Deutschland sprechen. Max Hopp hat jetzt ein ja eher durchwachsenes Wochenende mal wieder hinter sich, hat am Samstag bei Players Championship 9 gegen Glenn Durrant gewonnen mit einem Wahnsinns-Average, 110 am Ende, und war da sogar noch besser unterwegs. Siehst du Max, auch wenn er jetzt nicht so die ganz große Konstanz in seinem Spiel hat aktuell, dennoch auf einem grundsätzlich guten Weg, auch hinsichtlich seines ja noch immer jungen Alters? Er ist ja dann am Samstag gegen Scott Baker ausgeschieden mit einem deutlich schlechteren Average, was also für mich nochmal unterstreicht, dass er eben aktuell ein Konstanzproblem hat.
Ja, wobei das Match gegen Durrant finde ich jetzt nicht als Maßstab herhalten sollte. Also er war ja wirklich auf Rekordkurs, also den All-Time Van Gerven Average zu knacken, und ist nachher irgendwo, korrigier mich, aber irgendwo bei 110 oder 111 oder sowas gelandet, glaube ich. Ne?
Genau, 110 hoch,
das
ja.
Das ist natürlich ein Monsterspiel gewesen. Dass der Average danach dann im nächsten Match ein bisschen runtergeht, ist, glaube ich, da völlig normal. Aber klar, die Konstanz, sagt er ja selber auch, das ist das, woran er arbeiten muss. Dass er das Potenzial hat, überhaupt gar keine Frage. Ich erinnere mich an die Premier League in Berlin, wo ja jeder Spieler, ob gefragt oder auch ungefragt, einfach eine riesengroße Lobhudelei nochmal auf Max Hopp abgelassen hat und dass es eigentlich nur noch darum ging, ob er in 3, 5 oder 7 Jahren als fester Bestandteil der Premier League und dann nicht als Contender mit dabei sein wird. Ich glaube, es ist schwer, wenn man in diesem Sport, und es gab vorher keinen Deutschen, der zumindest nicht von der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wurde und der so herumgereicht wurde auch. Und diese Bürde ist einfach verdammt schwer. Man darf nicht vergessen, wie jung Max Hopp immer noch ist. Ja, muss ich mich manchmal selber dran erinnern, wenn ich über ihn schreibe. Man hat ja das Gefühl, der ist irgendwie schon seit 10, 15 Jahren da oder war schon immer da für viele, die sich mit Darts erst seit ein paar Jahren beschäftigen. Der ist 22, ne? Also da kann man dem auch nochmal 3, 4, 5 Jahre Zeit geben. Und insofern bewerte ich das als total positiv, wie seine Karriere bislang verlaufen ist. Sicherlich hat er Matches dabei gehabt, wo man im Nachhinein gesagt hat, Mensch, ey, das hätte es heute aber mal sein können. Auch ich denke da so an das ein oder andere WM-Match. Aber insgesamt, und auch wenn wir uns die letzte Saison jetzt mal anschauen, mit dem Sieg auf der European Tour, mit dem Finaleinzug bei den European Championship, wo er ganz knapp nur James Wade unterlegen ist.
Genau, da hat er ja sogar die drei Matchstarts gehabt zum 11-10 dann oder 11-9 und dann wäre er ins Finale eingezogen.
Ja, also wenn ich mir dann die letzten Jahre mal in Ruhe und sachlich und ohne Emotionen anschaue, dann stelle ich doch fest, dass bei Max Hopp eine klare Entwicklung erkennbar ist. Und diese Dellen nach unten, die sind völlig normal und er hat auch zumindest zu Beginn des letzten Jahres da die richtigen Schlüsse draus gezogen. Hat es dann auch nochmal mit dem Manager probiert, hat sich jetzt wieder von ihm getrennt. Ich glaube, damit ist er auch ganz gut beraten mit dem letzten Schritt. Sehe ich auch sehr positiv. Ärgerlich, aber ja, ist jetzt ja auch vorbei, dass er die ersten beiden Turniere auf der European Tour, Leverkusen-Hildesheim, dass er da vergessen hat, einfach zu melden. Das ist natürlich richtig bitter. Sowas darf nicht passieren. Und auch sein Konto merkt das sicherlich in der Pro Tour Order of Merit, macht es sich bemerkbar. Das ist natürlich wirklich schade, weil er eigentlich, wenn ich diese Premier League Partie mal rausnehme gegen Barney, ganz, ganz besonderes Match. Das darf man nicht so werten wie ein anderes bei der Kulisse. Eigentlich eine sehr gute Form hatte und da hätte ich ihm auch durchaus was zugetraut. Das war ein bisschen schade. Also Max Hopp, um deine Frage nochmal zu beantworten, grundsätzlich finde ich absolut auf dem richtigen Weg und der hat halt noch ganz, ganz viele Jahre vor sich. Kurzfristig sehe ich Gabriel Clemens stärker.
Ja, das ist auch meine Meinung und ganz, ganz viele Jahre vor sich, das trifft es eigentlich ganz gut. Das trifft nämlich auch auf Martin Schindler zu, der ja hier ganz aus der Nähe von Berlin kommt, aus Strausberg. Bei dem läuft es ja überhaupt nicht aktuell und wenn ich jetzt ehrlich bin, dann denke ich so ein bisschen an das Jahr 2017 von Max Hopp zurück, wo der ja auch so ein wirkliches Durchhängerjahr hat. Muss man das bei so einem jungen Mann auch irgendwie mal erwarten, dass es dann auch auf der Pro-Tour gegen Spieler, die nominell schwächer sind, dann häufiger einfach mal nicht reicht und man in so einem Krisenmodus ist?
Wahrscheinlich ja. Ich muss allerdings gestehen, dass ich Martin kaum in Bild gesehen habe, weil er eben, so wie jetzt auch am Wochenende, gleich die ersten Matches verloren. Ich habe ihn kaum gesehen. Ich kann nur das so, ich habe mir Statistiken angeschaut, okay, er ist da sehr, sehr schwankend. Und hat bislang eigentlich, muss man ehrlicherweise sagen, noch gar nicht stattgefunden, so richtig in der Saison, jetzt auch gegen Robert Marjanovic verloren. Vielleicht könnte sowas wie der World Cup dann an der Seite von Max, so er ihn denn spielt, vielleicht könnte das nochmal so ein Moment sein, wo er so ein Turnaround schaffen kann in der Saison, aber bislang funktioniert da gar nichts und es macht auch nicht den Anschein, dass das jetzt irgendwie die nächsten Wochen besser werden könnte. Mir gefällt er übrigens sehr als Kommentator, um da nochmal was Positives zu sagen.
Ja, das stimmt. Also vielleicht, wie gesagt, ich glaube einfach in dem jungen Alter ist das dann auch mal normal, dass man so Schwankungen drin hat.
Ja.
In der Tat könnte vielleicht der World Cup an der Seite von einem Max Hopp, der dann vielleicht ihn so ein bisschen mitziehen kann, tatsächlich ein Turnaround sein. Der World Cup ist ja Anfang Juni in Hamburg, das nächste große Major abseits der Premier League, die ja aktuell...
Große Vorfreude.
aktuell läuft. Bei mir auch, also absolut. Ich finde es vor allen Dingen sensationell, weil ja so viele Spieler da sind, die man sonst gar nicht sieht aus allen Ecken der Welt. Ja. Großartiges Turnier, werden wir dann, wenn es soweit ist, auch drüber sprechen. Kommen wir jetzt nochmal weg von Darts Deutschland. Konkret habe ich jetzt mal ein paar Namen aufgeschrieben. Erstmal die Turniersieger des Wochenendes, da haben wir jetzt eben Johnny Clayton. Wenn ich mir seine Karriere anschaue, dann erinnert die mich ja ein bisschen an die seines Landsmanns Gervin Price, der ja auch relativ schnell, relativ gut war und dann sich über die ersten Erfolge irgendwann zu einem Major-Sieg geschoben hat. Und in der Order of Merit ist ja Johnny Clayton jetzt auch ziemlich weit oben, deutlich in den Top 16. Ist das für dich auch ein Kandidat, der in den nächsten Jahren noch so den letzten Schritt machen kann Richtung Top 10, Richtung vielleicht Premier League?
Ich will es nicht ausschließen, sehe es aber nicht bei Johnny Clayton. Ich glaube, es gibt noch einen Unterschied, auch wenn Gervin Price jetzt noch nicht so lange dabei ist. Dennoch, du hast ja diese Phasen verglichen, als er diese Phase hatte, war Darts in der Breite noch nicht so stark, ja, nicht so eine hohe Leistungsdichte. Das ist heute ein bisschen anders. Und wenn wir uns die Turniere in diesem Jahr bislang anschauen und mal durch die Siegerliste fräsen, dann gibt es eben viele Johnny Claytons. Es gibt mit Michael van Gerwen den großen Dominator der Szene. Das ist immer noch so, auch wenn er vielleicht nicht mehr ganz so dominant ist wie in den vergangenen Jahren, aber der ist einfach spielt einfach immer noch in einer eigenen Welt, meiner Meinung nach. Und dahinter ist es unfassbar breit geworden. Und das war eben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten vor allem ein großer Unterschied. Also ich glaube, es ist wesentlich schwieriger, sich da oben durchzusetzen und tatsächlich in so eine Top 10, Top 8 vorzustoßen und dann auch konstant da zu bleiben. Also Gervin Price ist halt auch ein unfassbarer Arbeiter. Ich habe ihn letzte Woche noch zu einem Interview getroffen, war sehr interessant. Der geht sehr ökonomisch an die Sache ran. Ich will nicht zu viel verraten, weil ich das Interview noch gar nicht publiziert habe, aber der hat sich einen ganz klaren Plan gesetzt für seine Karriere und weiß, dass er jetzt ist die Zeit, Geld zu verdienen, und er tut da wirklich sehr, sehr viel dafür. Und Johnny Clayton, klar, will ich nicht ausschließen, dass der auch mal in die Top 10 auftaucht, aber das glaube ich nicht. Also Players Championship Turnier, so wie jetzt, ist, glaube ich, für ihn schon so das höchste der Gefühle.
Ja, für den das Alltag ist sozusagen, dann auch auf dem Siegertreppchen zu stehen, auf dem symbolischen, ist James Wade, der hat am Samstag gewonnen gegen Michael Smith, also von den Namen her dann doch hochwertigeres Endspiel. 8-2 für Wade, ein paar Worte zu ihm. Wie nimmst du ihn in diesem Jahr bislang wahr, nachdem seine zweite Jahreshälfte 2018 ja alles überragend war? Ist er ja jetzt auch wieder, gerade wenn man sich die Premier League anschaut, echt auf einem ziemlich hohen Niveau?
Absolut. Also denke ich auch. Auch wenn der ganz große Turniersieg jetzt noch fehlt, oder so viel hatten wir ja auch noch nicht. Hat das bestätigt, was er auch so alle vor der WM in den Monaten war er ja besonders stark, was er da gezeigt hat. Ich hätte ihm das nicht mehr zugetraut, gerade eben, weil auch die Leistungsdichte so hoch ist, war für mich immer ein Spieler, so Viertelfinale, Halbfinale, vielleicht mal den einen oder anderen Ausreißer, so einen pro Jahr nach oben, aber ansonsten eher so Reihe 2b. Und er hat sich da festgespielt, ist auch, glaube ich, privat sehr, sehr zufrieden. Ich habe die Familie in Berlin erlebt. Er hatte seine Eltern dabei, seine Frau dabei, Kind dabei. Wirkte sehr ausgeglichen und zufrieden. Seine Krankheit spielt bei ihm natürlich immer noch mal dann eine ganz besondere Rolle. Da bringt er sich selber auch manchmal raus in dem einen oder anderen Match. Aber grundsätzlich, klar, ist fest etabliert, spielt eine sehr gute Premier League-Saison und hat daher auch noch absolut Chancen, dann in die Playoffs dazu kommen unter die Top 4.
Hast du abseits von Michael van Gerwen jemanden auf der Rechnung, der vielleicht das Ding dieses Jahr gewinnen kann? Also ist es Rob Cross, der ja die Tabelle überraschend, muss man sagen, weil es nicht Van Gerven ist, anführt nach, ja, zu so einem fortgeschrittenen Stadium der Premier League, hat das ja schon eine wichtige Aussagekraft. Ist es Rob Cross, ist es James Wade mit seiner Konstanz, ist es Menzo Suljovic?
Menzo auf keinen Fall. Ansonsten also Finalwochenende wird es dann auch ein Daryl Gurney schaffen können, glaube ich, der auch Michael van Gerven schon in der Premier League geschlagen hat. Und du hast Rob Cross genannt, wäre für mich auch der erste Anwärter. Hat auch ja an sich gearbeitet, hatte ein ganz schwaches letztes Jahr, bis zur WM dann eigentlich, kam da so ein bisschen wie Phoenix aus der Asche, hätte ich mir auch nicht zugetraut. Dachte danach auch, na, das war jetzt eine Eintagsfliege, ne? Ich hatte irgendwie gute Erinnerungen gehabt, Ali Pelli, Weltmeister geworden. Und jetzt hat er da nochmal davon profitiert. Aber er zeigt, dass er sein Spiel wieder deutlich verbessert hat. Hat auch seine Reisegewohnheiten umgestellt. Reist jetzt deutlich weniger, eigentlich fast gar nicht mehr, hat er mir erzählt, mit der Familie. Er ist eigentlich ein absoluter Familienmensch. Wenn wir uns so an die ersten Rob Cross-Bilder in seiner ersten PDC-Saison erinnern, dann war er, sein Sohn eigentlich immer im Trikot da unten, im blauen Voltage-Trikot. Das ist jetzt deutlich seltener der Fall. Er reist lieber alleine und hat festgestellt, dass er sich da besser konzentrieren kann, auch besser trainieren kann dann, wenn er unterwegs ist. Den Erfolg, den sehen wir jetzt. Also wäre für mich auf jeden Fall der erste Herausforderer. Nicht nur aufgrund der Tabelle, die bestätigt das natürlich auch nochmal, aber auch so grundsätzlich von den Eindrücken, wie er sich auch abseits der Bühne präsentiert.
Was sagst du, woran liegt es, dass Michael van Gerven ja gerade im Monat März doch immer mal wieder so einen Hänger drin hatte, wo es dann entweder vom Average nicht passte oder wo dann irgendwie sein Gegner, ich denke da jetzt zum Beispiel an die UK Open, an Mervyn King, der völlig über sich hinausgewachsen ist. Woran liegt es, dass Michael van Gerven so ein bisschen die Dominanz, die er aus der WM noch ein paar Monate hat, übertragen können, woran liegt es, dass er die so ein bisschen verloren hat?
Ja, aber ich habe immer noch den Eindruck, wenn es wirklich wichtig wird, dann liegt er nochmal eine Schippe drauf. Also er ist halt, auch keine Maschine. Er spielt jede Woche, dann kommen noch ein paar Exhibitions dazu. Da ist es eigentlich normal, dass du diesen Fokus, diese Konzentration auch nicht immer dann halten kannst und einfach mal Tagesform dich dann vielleicht auch mal ins Aus befördert und dann wie gegen Mervyn King auch ein sehr überraschendes Aus mal drin hast. Aber ich glaube nach wie vor, das sagen auch die anderen Spieler, also ich habe auch immer so ein bisschen versucht, in diese Richtung zu fragen, ein Gurney oder ein Cross oder ein Gervin Price, die sagen alle, ey, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Michael van Gerven, wir brauchen hier nicht über irgendwie eine neue Hierarchie oder Hackordnung in der Szene zu sprechen. Er ist die klare Nummer eins, weit entfernt von allen anderen und daran werde sich auch in naher Zukunft erstmal nichts ändern und ja, so sehe ich das auch. Und das werden wir die nächsten Wochen wahrscheinlich auch haben, in den nächsten Monaten, dass er immer mal irgendwo mal rausgeht früher, aber wenn du dann am Ende der Saison wieder die, kurz vor der WM stehen und wieder die Titel zusammenzählen, wie viel er geholt hat, dann wird das wieder eine Menge sein und sehr eindrucksvoll sein. Er ist der große Dominator der Szene und wird das auch zumindest in diesem Jahr und wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger bleiben.
Ja, und ich denke, man kann die Wette bedenkenlos abschließen, dass er am Ende eines Jahres der ist, der doch die meisten Titel hat. Und ich finde es ja auch immer irre, wenn man jetzt sich anschaut, wie wenige Turniere er gespielt hat oder wie viele er ausgelassen hat auf der Pro Tour.
Er spielt ja trotzdem, ne? Er spielt ja trotzdem. Also macht dann seine Exhibitions. Ist ja nicht so, dass er dann mal 2 Wochen in Urlaub fährt oder so. Er ist ja trotzdem immer unterwegs und immer an Bord.
Und trotzdem in den Ranglisten, in den wichtigen Ranglisten, weit vorne vor dem Rest. Da kann er sich's auch erlauben. Ja, über einen, der jetzt noch gar nicht gefallen ist, Raymond van Barneveld, da wollen wir natürlich auch noch sprechen. Der ist in der Premier League ausgeschieden. Nur ein Sieg. Du hast es angesprochen gegen Max Hopp in Berlin. Ja, das ist einer, der auf jeden Fall eigentlich nichts mehr auslassen darf auf der Pro Tour, um sich für die großen Turniere zu qualifizieren. Ja, hast du nach seiner verfrühten Rücktrittserklärung in Rotterdam, nach seinem letzten Premier League-Auftritt, erwartet, dass er einen Tag später vom Rücktritt zurücktritt?
Naja, Raymond hat ja eine Vorgeschichte, was das angeht. Er hat ja häufiger schon mal so aus der Emotion heraus Rücktritte angedeutet oder auch sogar angekündigt und hat es dann glücklicherweise nicht gemacht. Ja, ich war mir auch nicht so hundertprozentig sicher. Erstmal gab es diese schlimme Niederlage gegen Gurney am ersten Abend der Judgment Night in Rotterdam. Das nächste war der Walk-on zum Match gegen Van Gerven, wo er anhält, seinem Enkel die Kette umhängt. Das war so der erste Moment, wo ich dachte, oha, also das macht man eigentlich nicht, wenn man sein letztes Premier League-Match spielt, sondern das macht man, wenn man seine Karriere beendet, wenn man auch weiß, welche Bedeutung diese Kette für ihn hat. Da dachte ich, okay, vielleicht ist es jetzt tatsächlich sein letztes Match. Dann spielt so, wie er die Wochen zuvor auch gespielt hat, nämlich brutal schlecht. Es tat wirklich weh, das zu sehen, dass Barney einfach nicht mehr das spielen kann und die Averages spielen kann, die er mal gespielt hat. Deswegen kam dann nach dem Spiel, nach dem Match der Rücktritt dann gar nicht mehr so überraschend aufgrund dieser Kette. Als dann aber der Manager sehr schnell bei Twitter war es, glaube ich, sagte, nein, wartet mal ab, Freunde, das ist es vielleicht doch noch nicht gewesen. Da war mir dann eigentlich klar, okay, dann wird es wieder einen Rücktritt vom Rücktritt geben, so wie man das dann von ihm auch schon gekannt hat.
Aber es ist ja eigentlich, also so habe ich jetzt wahrgenommen, auch nachdem er jetzt am Wochenende in Runde 1 und 2 direkt rausgegangen ist mit auch wieder schlechten Leistungen, mit schlechten Averages.
Das wird auch so weitergehen. Wir werden da keinen Turnaround mehr sehen. Das wird. Er hatte bei einer Players Championship, ist er ins Finale gegen Adrian Lewis gekommen, meine ich. Und das war's. Also das Match gegen Hopp, das kann ich nicht werten. Also ein 170er Checkout war toll. Aber das ist ein ganz besonderes Match für Max gewesen, der zu keinem, nehmen wir die ersten 2,5 Legs, da hat Max das gespielt, was er spielen kann, aber danach war er völlig fertig, das kann man nicht werten, ansonsten hat Barney in dieser Saison bislang nichts gerissen und wird das auch nicht mehr tun und das ist auch der Grund, warum er aufhören wollte, ich kann das total nachvollziehen, also wie schmerzhaft muss das sein, als mehrfacher Weltmeister da oben zu stehen und du guckst nach deiner Aufnahme aufs Board und verstehst mich, warum da jetzt wieder nur eine 58 im Brett steckt. Das muss wirklich wehtun. Noch dazu, wenn du in deinem Rücken, in Rotterdam war es natürlich am extremsten, aber auch sonst auf allen anderen größeren Turnieren, hast du die komplette Halle, ist eine Barney-Army. Und gerade dann, wenn du weißt, alle gucken auf dich, alle wollen dich nochmal gewinnen sehen und sind für dich und du enttäuscht. Und du enttäuscht am nächsten Woche wieder. Du enttäuscht dich selber und alle anderen und merkst einfach, dass du nicht mehr mithalten kannst, dann ist das verdammt schade. Und es kann eigentlich nicht angehen, dass der am Ende bei irgendeiner Players Championship in der ersten Runde rausgeht und dass es dann gewesen ist. Also so eine Karriere darf eigentlich so nicht enden. Deswegen habe ich jetzt auch, die letzten Tage oder Wochen bin ich häufig darauf angesprochen worden, gesagt, eigentlich wäre es am schönsten gewesen, wenn er nach der letzten WM gegangen wäre. Das ist jetzt natürlich sehr schlau, das Anfang Mitte April dann festzustellen. Ich hätte das damals auch nicht gedacht, dass es so bergab gehen würde. Aber dann hätten wir so einen schönen Dreiklang gehabt. Ne? Phil Taylor Rücktritt, ein Jahr später Barney und dann jetzt im nächsten Jahr dann wird es dann wahrscheinlich Gary Anderson werden. Das wäre ein schöner Abgang gewesen, aber ja, ist jetzt vorbei und er muss jetzt wahrscheinlich aufgrund laufender Sponsorenverträge oder warum auch immer, muss er die Saison irgendwie noch zu Ende spielen und ich glaube, das wird eine Qual für ihn.
Ja, du hast es angesprochen, ich wollte es auch gerade sagen, also dieser Schmerz, er hat ja auch immer davon gesprochen, ganz offensiv, dass niemand verstehen könne, was er für ein Pain verspürt. Ja. Und das merkt man ihm auch wirklich an. Und jetzt hat er am Wochenende, am Samstag in Runde 1 gegen Gary Eastwood verloren, einer der eigentlich ein Punktelieferant, würde man im Fußball sagen, ist, also der immer verliert, dann gegen Bunting zwar gewonnen mit viel, viel Glück und dann gegen Luke Woodhouse verloren, also Eastwood und Woodhouse, also Holzfäller wird er nicht mehr, den musste ich noch liefern. Aber Ich habe ein Bild gesehen, wo der Matchstart von Gary Eastwood gefallen ist und wo man einfach nur seinen Gesichtsausdruck sieht. Es ist irgendwie ein Screenshot, der da bei Twitter kursierte. Da ist so der Stöpsel raus, habe ich das Gefühl. Und er schleppt sich einfach nur noch durch die Karriere. Und ja, nach Rotterdam dachte ich, boah, krass, das soll es jetzt gewesen sein. Aber irgendwie dachte ich, am Morgen, bevor dann der Rücktritt vom Rücktritt kam, ja, besser kriegst du es jetzt nicht mehr hin.
Ja, also ich glaube, das war auch sein Gedanke nach der Niederlage gegen Daryl Gurney, die ihm, glaube ich, richtig wehgetan hat, da eben auch vor dem Publikum, dass er sich dann gesagt hat, okay, das wird nichts mehr dieses Jahr, dann doch lieber jetzt hier zu Hause die große Bühne nehmen, letztes Match spielen und dann abtreten, finde ich auch absolut okay. Auch wenn es von den Ergebnissen und sportlichen Leistungen her ein unwürdiges Ende dann war mit dem 1-7 war es, glaube ich, gegen Van Gerven. Aber dann hast du nochmal die große Bühne gehabt, hast diesen Abend gehabt, alle haben dich nochmal abgefeiert. Du hast noch einmal diese Emotionen, also ich sehe ihn da noch auf der Bühne stehen. Das sieht ja so aus, als würde er versuchen, Kraft rauszuziehen, ja, aus diesen Anfeuerungsrufen nach dem Walk-on, wenn er den Blick nach oben zur Hallendecke setzt, Augen schließt und dann alles nochmal so aufzunehmen versucht. Das wäre nochmal ein Abgang gewesen, aber das haben wir jetzt eben nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie er es schaffen soll, sich noch für große Turniere zu qualifizieren in diesem Jahr. Das wird sehr schwierig. Nichtsdestotrotz, wenn man Barry Hearn kennt und auch weiß, wie er zu sein Zirkuspferdchen steht, die ihn gerade in den ersten schwierigeren Jahren über die Tour gezogen haben mit seiner PDC, würde ich es nicht ausschließen, dass es irgendeine Regeländerung geben wird zur WM im Dezember, dass man Barney da irgendwie noch reinkriegt. Also Barry Hearn ist ein Künstler, was sowas angeht. Und es wäre auch schön für die Fans. Und natürlich wird die sportliche Prognose da auch nicht besonders positiv aussehen. Wahrscheinlich wird er gleich zu Beginn rausgehen. Aber trotzdem hat er dann nochmal, hätte er nochmal diese Bühne, hätte nochmal diese Atmosphäre und hätte eine würdige Verabschiedung. Ich würde es mir sehr wünschen, wenn das irgendwie möglich wäre.
Absolut. Und das einzig Positive an der Saison, das haben wir auch schon angesprochen, ist eben dieser Finaleinzug gewesen. Ja, mit der Kohle ist er jetzt in der Pro Tour Order of Merit zwar nicht weit vorne, aber wenn man nur die relevanten Turniere mit einrechnet für die WM-Quali, da sieht es ja dann gar nicht so schlecht aus. Ja, da muss aber natürlich trotzdem noch was kommen.
Genau, das Jahr ist noch lang, er muss auch Geld verteidigen aus den letzten 12 Monaten. Also, und ja, wir haben es ja gerade jetzt schon lang und breit diskutiert. Die Leistung, die Form, die er jetzt noch hat, wird, glaube ich, nicht reichen, um am Ende sich über die Pro-Tour-Rangliste zu qualifizieren. Das wäre toll, aber ansonsten müssen wir auch Barry Hearn hoffen.
Sagt Lutz Wöckener, Sportredakteur bei der Welt, unter anderem dort zuständig für alles, was mit Darts zu tun hat. Das hat man jetzt auch gehört. Ich danke dir, hat großen Spaß gemacht und immer gerne wieder.
Vielen Dank, gerne.
Das war Checkout der Darts Podcast Folge 17 mit Lutz Wöckener. Ich bin Kevin Schulte, bedanke mich fürs Zuhören und verweise ganz kurz auf das, was kommt. Die Premier League ist am Donnerstag in Liverpool zu Gast, unter anderem mit einer Neuauflage des WM-Finals Michael Smith gegen Michael van Gerven. Am Wochenende geht's weiter mit zwei weiteren Players Championship Turnieren. Bis dahin gerne Checkout abonnieren, folgen, hören und gerne auch bewerten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.